Der Predigtext zum heutigen Sonntag steht im Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 14 bis 16 und soll uns erinnern daran, wer Jesus Christus für uns ist. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht wurde in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Nach dem Kirchenkalender sind wir ja nun in die Passionszeit eingetreten. Und es ist gut, dass es so einen Kalender gibt, weil wir Menschen sehr vergesslich sind. Wir brauchen immer wieder Erinnerungen an das, was der lebendige Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Und die Passionszeit ruft uns in diese Erinnerung zurück, dass wir wissen, es gibt keinen anderen Mittler zwischen Gott und den Menschen außer Jesus Christus. Er ist der hohe Priester, der für alle Dinge in unserem Leben eingetreten ist, um uns frei zu machen von dem, was uns hindert, mit dem lebendigen Gott leben zu können und einst in sein ewiges Reich einzumünden. So wie es der Wochenspruch sagt, hat Jesus Christus die Werke des Teufels in deinem und in meinem Leben zerstört. Wir brauchen dem Satan nicht mehr zu dienen. Daran sollen wir denken. Wir sind oft geneigt, uns wieder selbst zu leben, unseren eigenen Gedanken nachzugehen, den Wünschen dieser Welt nachzugehen. Wenn wir unsere Worte mal beobachten, die wir so am Tage aussprechen, können wir das leicht erkennen. Aber wir sollen erinnert werden, dass wir durch Golgatha in Jesus Christus eine neue Kreatur geworden sind, erkauft worden sind für das Leben vor Gott und dann einst in seinem ewigen Reich. Gott, der allmächtige Schöpfer, hat seine Geschöpfe trotz ihrer Abtrünnigkeit zu jeder Zeit und wir können uns, liebe Geschwister, in manchen Punkten mit einschließen, auch heute. Denn wir sind ja nicht das, was wir sein sollten zu jeder Zeit, trotz unserer Abtrünnigkeit nicht verlassen. Gott verlässt uns nicht, so wie der Mensch oft Gott verlässt und wir selber auch den Glauben an Jesus Christus verlassen, uns wieder den menschlichen Vorgaben zuwenden und nicht fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Gott verlässt uns nicht. Er streckt uns immer seine Hände sehnend entgegen. Er will retten, er will aufrichten, er will zurechtbringen. Nicht so, wie wir es in einer Fabel berichtet bekommen, eine alte russische Fabel, wo von einem Mann gesprochen wird, der bekannt war, dass er gerne armen Menschen helfen wollte. Und er lud sie ja ein, die Schwelle seiner Tür zu übertreten, zu ihm zu kommen, damit sie gesegnet werden. Aber auf seinem Hofe, auf dem Dorf, da hatte er sehr viele bissige Hunde herumzulaufen, ohne Leine. Somit wagte sich ja keiner, der Tür dieses freundlichen Mannes zu nahen. Das heißt also, denjenigen, die da Hilfe suchten, war mit der freundlichen Einladung, zu diesem Mann zu kommen, überhaupt nicht geholfen. So ist Gott aber nicht. Er steht über allem. Er ist der Größte, der Allerhöchste über allen hohen Dingen in dieser Welt. Zu ihm können wir nahen, zu jeder Zeit. Er lädt nicht nur ein, sondern er hat auch den Weg in Jesus Christus bereitet, dass wir zu ihm kommen können. Und die Frage in dieser Passionszeit richtet sich ja an uns: Nutzen wir diesen Eingang zum himmlischen Vater immer wieder? Gehen wir ins Gebet mit unserem ganzen Sein und sprechen wir unsere Nöte, unsere Bedürftigkeit aus? Erwarten wir von ihm die Segnungsgeschenke, die wir persönlich brauchen? Ich persönlich muss mich das immer wieder abfragen. Das mag bei euch anders sein. Ich brauche diese Abfrage, weil ich feststelle, dass es Situationen in meinem Leben gibt, wo ich einfach die Hilfe Gottes, die er mir anbietet, an den Schluss der Hilfskette stelle. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wenn das alles nicht mehr nützt, dann gehe ich mal zum Herrn. Vielleicht hilft er mir noch. Merken wir, wie wir das als Menschen oft leicht umdrehen? Zuerst gehen wir zu Menschen. Zuerst sehen wir unsere Möglichkeiten. Und wenn nichts mehr funktioniert, dann gehen wir ins Gebet. Sollte es nicht umgekehrt sein? Sollte es nicht so sein, dass wir zuerst zu dem gehen, der uns in Jesus Christus erlöst hat und dort diese Wegführung uns geben lassen, wo vielleicht Gott auch einen Menschen uns zur Seite stellt und Hilfe durch ihn geben will? Wir können uns Gott nähern zu allen Zeiten und unter allen Umständen, um sein Heil zu erfahren und immer wieder dadurch neu gefestigt zu werden in dem Glaubenskampf in dieser Welt. Gott will nicht, dass der Mensch zurückfällt in seinen eigenen Willen und darin zugrunde geht, sondern dass er lebt, dass er sicher lebt in dieser Zeit. Denn der Eigenwille des Menschen meint nie das Gute, sondern in Wahrheit ist es das Schlechte, was wir uns damit antun. Wir führen uns auf Wege und in Situationen, die uns schaden, weil wir das Gute aus uns selber nicht erkennen können. Was wir erdenken, ist irdisch bezogen. Was Gott uns zeigt, ist ewig bezogen. So versuchte ja auch das Volk Israel im alten Bund, Gott irgendwie zu nahen, mit Opfern, mit Feierstunden. Aber was sprach der Herr zu ihnen? Und was sagt er damit auch zu uns? In Jesaja 48, 58 steht geschrieben: Ja, ihr sprecht, wir fasten, es ist ja dann auch die Fastenzeit, Passionszeit, und du siehst es gar nicht an. Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es gar nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, spricht der Herr, geht ihr doch euren eigenen Geschäften nach und ihr bedrückt alle eure Arbeiter. Wenn ihr fastet, hadert ihr und zankt und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen? Und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das ist aber ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Ja, viele versuchten in der Vergangenheit, vielleicht aber auch in unserer Zeit, durch eigene Strenge und Gewalt sich Recht zu verschaffen in dieser Welt. Aber Eigenwille in unserem Leben richtet immer Schaden an beim Nächsten und eine Belastung für die eigene Seele. Wenn der Herr zwar diesen Zustand, der leider oftmals bei uns aufbricht, tadelt, dann sucht er nicht unser Verderben, sondern die Veränderung. Wenn Gott seinen Finger auf die Wunden unseres Daseins legt, will er sie heilen und nicht nur aufzeigen. Darum spricht er auch durch den Propheten Jeremia: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wohlan, ich will dich wieder bauen. Ich will dich aufrichten. Ich will dir Gutes tun. Das können wir ganz persönlich für uns annehmen. Wir dürfen und müssen uns bauen lassen, zurechtbringen lassen von unserem Heiland. Er ist da. Er ist nicht ferne von uns. Er ist mitten unter uns durch seinen Geist. Er will dich und mich anrühren. Er will dich aufrichten, so dass deine Augen und dein Herz erfüllt werden mit Freude über dem, was er tut. Dass deine Augen von dem Bösen um dich herum weggelenkt werden und du dich nicht daran aufreibst. Gott in Jesus Christus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Der Herr will unser Leben so einrichten, dass es dem Nächsten nicht zur Last wird und auch nicht eine Belastung unserer Seele durch Sünde wird. Er will den Menschen neu bauen, so wie es einst am Anfang der Schöpfung tat. Er baute den Menschen aus dem Erdenkloß. Und er setzte ihn in die Herrlichkeit seines Gartens Eden, um vor Gott zu leben, ihn zu lieben, ihm zu dienen. Jesus Christus ist der Mittler zu diesem Heil geworden. In unserem Textabschnitt wird er nicht nur als Priester, sondern als der hohe Priester beschrieben. Ja, was tat und tut so ein hoher Priester? Wir lesen ja im Alten Bund, dass Gott diese Stiftshütte dem Volk Israel gab, worin Gottes Dienst vor Gott gehalten werden sollte und Priester tätig waren zwischen dem Volk und Gott. Der Priester versöhnt das Volk mit Gott. Er reinigt es durch das Blutopfer. Es musste immer wieder ein Opfer gebracht werden, eines unschuldigen Lammes, für die Schuld des einzelnen Israeli, für die Schuld des einzelnen Menschen und auch für das ganze Volk. Dazu waren die Priester berufen, diese Opfer vor Gott auszubreiten. Während die Allgemeinpriester diese Opfer brachten, hatte der Hohepriester eine ganz besondere Aufgabe. Er ging für das gesamte Volk einmal im Jahr in das Allerheiligste der Stiftshütte und sprengte dort Opferblut 7-mal gegen die Bundeslade um die Versöhnung mit dem gesamten Volk herbeizuführen, darum zu bitten. Er trug ja der hohe Priester auf seiner Schulter jeweils ein Onyxstein, in den 6 Stämme auf jeder Seite des Volkes Israels eingraviert waren. Und was sagt uns die Heilige Schrift darüber? Das war deswegen so, dass Gott diese Stämme, die Namen der Stämme sah und sich erinnerte, über wen er Barmherzigkeit ausrichten sollte. Darum trug der hohe Priester diese Namen auf seiner Schulter. Aber zugleich trug er auch ein Brustschild, das extra für ihn angefertigt ist, das nur er trug. Und darin waren auch 12 Steine angebracht, Edelsteine, die stellvertretend für jeden Stamm Israels vorhanden waren. Warum? Die Bibel sagt, damit die Last des Volkes auf seinem Herzen ruht und er sie dann vor dem lebendigen Gott ausbreiten könnte. Das heißt, Aaron, der hohe Priester, sollte sich tief identifizieren mit der Schuld des gesamten Volkes und diese Schuld vor das Angesicht Gottes tragen. Einmal im Jahr, am Jom Kippur, tat er dies. Wir können daran erkennen, wie schwerwiegend Fehlverhalten, Sünde vor Gott ist. In der Passionszeit sollen wir neu aufgerufen werden, darauf zu achten, dass wir nicht auf Fehlwege gehen, dass nicht abermals Sünde Gott ins Angesicht schlägt, dass nicht abermals die Sünde in Leichtfertigkeit unser Leben prägt. Sünde ist so schwerwiegend, dass ein unschuldiges Opfer gebracht werden musste, ein Tier geschlachtet werden musste, was gar nichts für unsere Schuld konnte. Der hohe Priester musste dieses Blut ins Allerheiligste tragen. Was war das Ziel, dass der hohe Priester diese Versöhnung bewirken sollte vor Gott? Das Ziel für Israel damals sollte sein, dass es in das verheißene Land kommt, was Gott bereitet hat, in ein Land, wo Ruhe und Frieden herrscht. Dort, wo die Gemeinschaft mit Gott gepflegt werden konnte. So ist Jesus Christus auch hoher Priester für uns, nicht nur für 12 Stämme Israels geworden, sondern für die gesamte Last der gesamten Menschheit. Und was ist das Ziel seiner hohen Priesterschaft? Um uns auch zur Ruhe zu bringen, zur Ruhe in das himmlische Land, in die Gegenwart des lebendigen Gottes, da wo Friede herrscht. Jesus Christus, er als hoher Priester, ist nicht mit dem Blut von Tieren in das Allerheiligste gegangen, um uns zu versöhnen, sondern mit seinem eigenen Blut. Er gab sich zum Opfer. Das sollen wir ganz neu bedenken. Er schüttete freiwillig sein Blut für uns aus. Und er ging nicht in das irdische Allerheiligste, sondern in das himmlische, um eine ewige Erlösung für uns zu bewirken, eine ewige Ruhe. Nicht nur eine zeitliche Ruhe. Bedenken wir das noch? Weil er in das Himmlische mit seinem eigenen Blut eintrat und vor dem lebendigen Gott, dem himmlischen Vater, ausschüttete und sagte, das ist mein Versöhnungsblut, sprach er ja nach seiner Auferstehung auch zu Maria Magdalena, rühre mich noch nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Er brachte erst dieses Opferblut ins Allerheiligste. Dieser Abschnitt im Hebräerbrief will uns sagen, dass es nicht nur in unserem Leben um eine irdische Versorgung gehen kann, um eine irdische Ruhe, dass wir hier in Ruhe und Frieden leben, dass wir Essen und Trinken haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Es geht um mehr. Es geht um das Ewige. Es geht darum, dass wenn wir abgerufen werden aus dieser Welt, den Eingang in das Ruhereich des Himmels finden. Denken wir noch daran, jeden Tag, dass wir dahin kommen sollen, dass deswegen Christus in diese Welt gekommen ist. Und wir werden ja ermahnt, durch diesen Text festzuhalten an diesem Bekenntnis. Es würde nicht in der Bibel stehen, liebe Geschwister, wenn wir das automatisch täten. Nein, wir sind Menschen, die gerne loslassen, was gut ist. Wir sind gefährdet. Wir regen uns schnell auf über Situationen dieser Welt und verlassen dabei die Ruhe im Herrn. Wir sollen festhalten an dem Bekenntnis, wir gehören zu dem lebendigen Gott jetzt und in Ewigkeit, weil das Kreuz Jesu uns befreit hat von den Werken des Satans. Nicht das irdische Gut ist das Eigentliche, sondern das Himmlische. Und diese Vergebung der Schuld in unserem Leben hat Tragkraft, auch in Schwachheiten und in Anfechtungen zu überwinden. Wie haben wir gelesen? Dieser Hohepriester kennt uns. Er kennt dich und mich. Er weiß, wie es dir geht. Bevor du es aussprichst, weiß er es. Er ist versucht worden, gleich wie du. Aber er ist standhaft geblieben. Er hat nicht gesündigt. Und er weiß, dass du auch die Standhaftigkeit brauchst. Darum kann er dir helfen, weil du versucht bist in vielen Bereichen deines Lebens. Wir sollen darin getröstet werden. Wie es der Apostel Paulus auch im Römerbrief dann schrieb und sagt, er zitiert ja den Psalm 44, ja um deinetwillen, so geht es uns in dieser Welt, werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind ja geachtet wie Schlachtschafe. Es kommt immer wieder was Neues, was uns aus der Bahn werfen will, durch Menschen, durch Lebenssituationen. Aber, so schreibt er, ich erinnere mich daran, ich sage das mal so mit meinen Worten, was du am Kreuz für mich vollbracht hast. Und sobald ich mich daran erinnere, überwinde ich weit durch dich, weil du mich geliebt hast. Dann achte ich nicht mehr auf das, dass ich abgeschlachtet werden soll in dieser Welt, sondern ich achte auf dich, der du das Leben gebracht hast. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, dem hohen Priester. Wenn wir uns das sagen, liebe Geschwister, merken wir, wie klein unsere Probleme werden, wie nichtig sie sind. Dass es sich nicht lohnt, ihretwegen sich aufzuregen und die Glaubensbahn zu verlassen? Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der versucht es gleich wie wir, doch ohne Sünde. Ja, er lud auf sich unsere Schmerzen und Krankheiten. Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Am Gnadenstuhl, so wird ja Jesus Christus genannt, er ist der Gnadenstuhl vor dem himmlischen Vater, erfahren wir immer Barmherzigkeit. Barmherzigkeit darin, dass wir neu aufgebaut werden. Aufgebaut werden. Ich weiß nicht, was dem Einzelnen in der letzten Woche begegnet ist, mit welchen Fragen, Lasten er heute hierher gekommen ist, was ihn bewegt in dieser Welt. Aber Gott weiß es. Der Herr weiß es, der hohe Priester, und er will dich entlasten. Ja, er bittet ja für dich, dass du entlastet durch diese Zeit gehst. Nicht nur Vergebung der Schuld sollen wir empfangen, sondern neue Stärkung, jeden Tag aufs Neue. Neue Stärkung, dass wir nicht den Versuchungen in dieser Welt anheimfallen, dass wir uns nicht aus der Reserve locken lassen, um es so zu sagen, und wieder Zank und Streit grassieren lassen, sondern dass die Liebe Gottes unser Herz erfüllt und pulsiert zum Nächsten. Allerdings ist unsere Herzenshingabe immer wieder wichtig, das tägliche Gebet nicht nur am Rande, sondern von ganzem Herzen, die Aufnahme des Wortes Gottes nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen, ganz persönlich. Dann dürfen wir wissen, dass der hohe Priester für uns bittet, dass der himmlische Vater all das schenkt, was uns dient zur Festigung in der Welt und zum Zeugendienst. Denn er, der Herr, kann selig und glücklich machen immer da, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt immer da und bittet für sie. So heißt es in Hebräer 7, Vers 25. Uns soll Hilfe zuteil werden. Wenn dieser Text auch im Blick auf das Volk Israel geschrieben ist, das ja zur Ruhe kommen sollte im Lande Israel und auch zur Ruhe kommen soll im himmlischen Jerusalem, dann wissen wir, dass diese Zeit auch nahe ist und dass auch Israel zu dieser himmlischen Ruhe eingeladen wird. Es ist ja schon interessant, welche Gedanken durch die Herzen der Rabbiner heute gehen. Man konnte einen Artikel lesen in verschiedenen christlichen Zeitschriften, die davon handeln, dass die Frage nach dem Messias unter den Rabbinen groß geworden ist. Man beruft sich auch auf einen gewissen Moshe Sternbuch, ein berühmter Rabbiner und Vizepräsident des Rabbinischen Gerichtshofes. Vor tausenden Tora-Studenten sagte er 2014, wir alle sehen, was in Russland passiert und wie Russland die Halbinsel Krim erobert. Wenn Russland mächtig wird, ist das ein Zeichen des baldigen Kommens des Messias. So wie Rabbi Lazar Brody auf seiner Internetseite kundgab, habe Sternbuch mit diesen Äußerungen ein streng gehütetes rabbinisches Geheimnis enthüllt. Es geht zurück auf den Rabbiner Elia ben Salomon Salman, der im 18. Jahrhundert wichtige Tora-Kommentare schrieb. Kurz vor seinem Tode soll er gesagt haben, wenn ihr hört, dass die Russen die Krim eingenommen haben, sollt ihr wissen, dass die Zeit des Messias begonnen hat, dass seine Schritte zu hören sind. Und wenn ihr hört, dass die Russen die Stadt Konstantinopel, das heutige Istanbul, erreicht haben, sollt ihr eure Schabbatkleider anziehen und nicht mehr ablegen, weil es bedeutet, dass der Messias jede Minute kommen kann. Fakt ist ja, die Russen rechnen mit einer Eskalation zwischen ihnen und der Türkei im Syrien-Konflikt. Es droht eine militärische Konfrontation, das hören wir ja auch in den Nachrichten. Und dann gibt es noch eine ganz andere Entwicklung in der weltweiten Rabbinerschaft, die nichts mit Prophezeiung, aber dennoch auch mit dem Messias zu tun hat. Mehr als 25 prominente Rabbiner aus Israel und dem Ausland gaben kürzlich eine Erklärung heraus, in der sie zu einer neuen Sichtweise auf Jesus, auf die Christen und auf den neutestamentlichen Glauben aufgerufen haben. Es wird unter den Rabbinern diskutiert, wenn Jesus für die Heiden der Messias war und ist, dann könnte das bedeuten, dass er es auch für die Juden war. Wie die Rabbiner erklären, sei Jesus jahrtausende lang der Stolperstein zwischen Juden und Christen gewesen. Den gelte es jetzt wegzuräumen. In der Erklärung steht, wir erkennen an, dass der christliche Glaube weder ein Unfall noch ein Irrtum ist, sondern ein gottgewolltes Wirken und Geschenk an die Nationen. Nach fast 2000 Jahren von gegenseitiger Feindschaft und Entfremdung möchten wir orthodoxen Rabbiner, die wir Gemeinden, Institutionen und Seminare in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa leiten, danach trachten, den Willen unseres Vaters im Himmel zu tun, indem wir die ausgestreckte Hand unserer christlichen Brüder und Schwestern annehmen. Hier ist also auch etwas in Gange, dass Gott durch den hohen Priester Jesus Christus auch sein Volk zur Ruhe bringen will. Zur himmlischen Ruhe, nicht nur zur irdischen. Heute, an diesem Sonntag, gilt uns natürlich ganz persönlich diese Einladung, zum Gnadenstuhl zu treten und unser Leben neu wieder auf das zu stützen, was der hohe Priester Jesus für uns vollbracht hat, was er uns dargereicht hat. Wir sollen seine Hilfe jeden Tag erfahren. Aber nötig ist es, zu ihm zu kommen. Und hier möchte ich auch zum Abschluss noch zwei Begebenheiten aus Lukas 8 zitieren. Die sind uns ja bekannt, aber vielleicht in diesem Lichte leuchten sie wieder neu auf. Da geht es ab Vers 41 darum, dass ein Synagogenvorsteher, der Jairus, sich aufmachte, um Jesus zu suchen, zu ihm zu kommen und seine Bitte auszusprechen, sein Herz zu öffnen. Er hatte eine Tochter, 12 Jahre alt, die lag im Sterben. Und er bat Jesus, zu ihm nach Hause zu kommen, seine Hand aufzulegen auf das Kind und es zu heilen. Die Antwort Jesu war, ja, ich komme, denn du bist zu mir gekommen, darum komme ich auch zu dir. Allerdings, man muss zu Jesus kommen. Wenn man zu ihm kommt, kommt er auch zu uns. Er machte sich auf, der Herr, und wollte in das Haus des Jairus gehen. Auf dem Wege passierte etwas anderes. Eine Frau, die 12 Jahre krank war und diese Krankheit durch nichts loswerden konnte, die Ärzte konnten ihr nicht helfen, suchte die Begegnung mit Jesus. Sie machte sich auf und dachte, wenn ich nur sein Kleid anrühren könnte, würde ich gesund werden. Und sie tat es und sie wurde gesund. Sie kam zu Jesus und somit kam die Kraft Jesu zu ihr. Der Herr fragte, wer hat mich angerührt? Die Jünger sagten, es sind so viele Leute und du fragst, wer hat dich angerührt? Es sind ja viele da und es ist alles eng hier. Nein, nein, es ging eine Kraft von mir aus. Da ist jemand zu mir gekommen und da ging etwas von mir aus zu diesem Menschen. Und dann bekannte diese Frau, ich war's. Ich war's. Dein Glaube hat dir geholfen. Du bist zu mir gekommen. Das war dein Glaube. Und das ist auch das, was wir tun sollen. Zu Jesus kommen im Glauben, dann geht Kraft von ihm aus. Und dann gab es eine weitere Situation. Die Knechte und die Bediensteten im Hause des Jairus machten sich auf den Weg zu ihrem Herrn Jairus und sagten, bemühe den Meister nicht weiter, denn deine Tochter ist leider jetzt gestorben. Der Herr hörte das und sagte zu Jairus, glaube nur, fürchte dich nicht. Höre nicht auf das, was die anderen sagen, sondern du bist doch zu mir gekommen. Wenn du zu mir kommst, wird dir geholfen. Und Jesus ging mit ihm in das Haus. Er legte seine Hände auf dieses Mädchen und sagte, komm, steh auf vom Tode. Und sie stand auf. Sie stand auf und sie war lebendig. Mit anderen Worten, wenn du zu mir kommst, wollte Jesus sagen, dann geschieht auch das, was du für andere für unmöglich halten. Dann kriegst du eine Hilfe, die andere dir überhaupt nicht geben können und sich nicht vorstellen können. Denn ich bin der Herr. Du musst kommen. Und das ist die Einladung für uns auch heute, dass wir zu Jesus kommen mit unserer Not, damit er uns beschenken kann. Denn er kann mitfühlen. Er kann mitfühlen da, wo kein anderer etwas versteht von deinem Leben. Da weiß er, was du brauchst. Darum heißt es so wunderbar in einem Lied, sag ihm doch alles, was dich quält. Sag ihm alles, was dir fehlt. Denn nur er allein kann deine Hilfe sein. Nur in seinem teuren Blut wird dein Leben rein und gut. Darum gib auch ihm dein Herz. Lass ihn ein. Denn der Hohepriester Jesus Christus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, damit du, ich, wir frei sein können, auch für die kommende Woche, in Freiheit vor unserem Herrn leben zu können, dass wir in Liebe dem Nächsten diese Botschaft der Freude bringen können und sagen, komm auch du zu Jesus. Denn alle, die zu ihm kommen, werden nicht abgewiesen. So wie er sagt, komm her zu mir, ich will euch erquicken. Und fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. So spricht Gott in Jesus Christus zu dir ganz persönlich, denn er will dir helfen. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Weil wir keinen hohen Priester haben, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern versucht wurde gleich wie wir, blieb aber heilig, rein, ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Amen.